Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Liebe Kinderdocs, die heutige Sendung würde ich gern mit einer wahren Geschichte beginnen. Sie handelt von einem gar nicht mehr so jungen Vater und seinem ersten Kind. Er liebt dieses Baby sehr, aber es ist auch ein sehr, sehr anstrengendes Baby. Es schreit sehr, sehr laut, auch sehr, sehr lange, 14 Stunden am Tag manchmal. Und so geht das mehrere Monate und nichts hilft scheinbar dagegen. Und manchmal wird der Vater fast wahnsinnig von diesem Gefühl, nichts tun zu können und sein Kind, dieses Schreibaby, zu beruhigen. Und das sind die Momente, in denen er versteht, warum es passiert, dass Eltern ihr Baby schütteln. Aber dieses Schütteln, das hilft ja nicht nur nicht, sondern ganz im Gegenteil, es kann dem Kind massiv schaden, bis hin sogar zum Tod. Schütteltrauma. Darüber rede ich heute. Mein Name ist Achim Leoni und ich begrüße ganz herzlich unsere Kinderdocs. Dr. Claudia Haupt, sie ist Kinderärztin in Hamburg und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Schön, dass Sie da sind.
Hallöchen.
Und Dr. Charlotte Schulz, auch sie ist Kinderärztin in Hamburg und Sprecherin des Berufsverbands. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Dr. Schulz.
Ja, hallo.
Ja, Frau Schulz, Schütteltrauma, was ist das eigentlich genau?
Das Schütteltrauma ist letztendlich eine schwere Verletzung des Gehirns des Babys und kommt zustande, wenn das Kind am Rumpf oder an den Armen oder an den Beinen gepackt wird, aber meistens eben am Rumpf und ganz heftig sozusagen vor und zurück geschüttelt wird, sodass der Kopf, der ja überhaupt noch keine Stabilität hat bei den kleinen Neugeborenen und Säuglingen, einfach völlig schutzlos hin und her sozusagen gerissen wird. Und das führt dazu, dass bei diesen ganz heftigen Vor- und Rückbewegungen des Kopfes tatsächlich Verletzungen entstehen, dass also Blutgefäße, Nervenverbindungen reißen, dass es zu Einblutungen im Gehirn kommt und das Gehirn so einen Schaden nimmt, dass es sehr anschwillt und infolgedessen eben lebensbedrohlich die Kinder damit krank sind.
Das heißt, es betrifft Neugeborene
hauptsächlich? Und kleine, also es betrifft Kinder im ersten Lebensjahr, aber sicher mit einem Maximum in den ersten 5 bis 7 Lebensmonaten. Danach nimmt es eigentlich ab, weil dann auch die Kinder in der Regel besser, ich sage jetzt in Anführungszeichen, reguliert sind. Wir kommen nochmal später darauf. Das sind ja, wie in dem Beispiel gerade schon erwähnt, Kinder betroffen oder am häufigsten betroffen, die eben ganz, ganz viel schreien und eine wahnsinnige Unruhe in diesen ersten Wochen und Monaten nach der Geburt mit sich bringen.
Du hast das eben schon angesprochen, Häufigkeit. Mhm. Es ist so, dass man davon ausgeht, also es ist erstmal die häufigste nicht natürliche Todesursache im Säuglingsalter. Das finde ich, muss man einfach auch mal so bewerten. Das ist also nicht ein Phänomen, das wir völlig außer Acht lassen können. Und man geht davon aus, dass zwischen 100 und 200 Kindern in Deutschland im Jahr ein Schütteltrauma erleiden. Und gleichzeitig vermuten wir, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt von Fällen, die nicht so schwere neurologische Auswirkungen haben, dass die Kinder in die Kliniken gebracht werden mussten. Also es ist tatsächlich relativ häufig.
Wie kann man das denn diagnostizieren, so ein Schütteltrauma?
Also wenn die Kinder eine sehr schwere Verletzung aufweisen, dann sind sie ja in der Regel tatsächlich bewusstlos und werden oft mit einem Notarzt in die Klinik gebracht. Und dann wird im Rahmen der Diagnostik, werden diese relativ typischen Verletzungen, die man in der Bildgebung sieht, also die Verletzung des Gehirns, wenn man das sieht und als erfahrener Radiologe sieht, dann gibt es so ein bisschen, kommen auch dort die Puzzleteile zusammen. Es gibt auch Netzhautblutungen, also an den Augen, durch dieses heftige Schütteln. Das ist ziemlich furchtbar, aber um es einmal so zu benennen, kann es auch sein, dass es eben auch zu Knochenbrüchen, also Rippenbrüchen kommt. Also die Kinder, wenn die wirklich so ein schweres Bild haben, haben verschiedene Verletzungsmuster. Und es ist auch leider so, dass es meistens nicht ein einmaliges Schüttelereignis ist, sondern dass diese Kinder auch schon vorher körperlicher Gewalt ausgesetzt waren in Form von Schütteln und eben auch schon ältere Verletzungen aufweisen. Wenn sie nicht so schwer verletzt sind, dann ist es manchmal auch sehr schwer, diese Diagnose zu stellen. Es kann sein, dass das Kinder sind, die einfach nur auffallen, weil sie unheimlich antriebslos, blass, schlapp sind, die nichts mehr trinken, die erbrechen, die vielleicht mit Krampfanfällen auffallen und dann in die Klinik kommen. die Atemstörungen haben. Also das kann auch manchmal sehr schwierig sein, und weil das Spektrum so variabel ist, und das ist eben, sagen wir, dann auch die hohe Kunst bei den nicht so eindeutigen Fällen, da ganz vorsichtig und sensibel dran zu gehen. Es ist wichtig, dass wir es nicht übersehen, aber es ist auch wichtig, dass wir nicht Familien in eine ganz schreckliche Situation bringen, wenn dieser Verdacht ungerechtfertigt geäußert wird.
Genau, und eben nicht alle Fälle, wie du schon sagtest, so eindrücklich sind, dass man sofort die richtige Entscheidung trifft oder die richtige Diagnose stellen kann. Ja, wir wollten, ich glaube, da sind wir jetzt auch, so ein bisschen reden über die Folgen. Also, was passiert, wenn so ein Baby so heftig geschüttelt wurde? Und da muss man sagen, dass ungefähr 10-30% der Kinder, die mit dieser Vorgeschichte in eine Kinderklinik gebracht werden, sterben. 10-30%, das ist viel an den Folgen dieser Erkrankung.
Und innerhalb weniger Tage dann?
Nein, es kann sich auch über Tage und Wochen hinziehen. Aber es ist eben tatsächlich dann so, dass unter Umständen so schwere Gehirnverletzungen sind, dass sie es nicht überleben können. Und 50-70% der Kinder überleben ein Schütteltrauma mit lebenslangen körperlichen, geistigen Behinderungen. Das ist, sind dann auch oft sehr schwere Beeinträchtigungen, sehr schwere Mehrfachbehinderungen. Und 10-20% der Kinder, die sozusagen wissentlich ein Schütteltrauma erlitten hatten, schaffen es, ohne erkennbare Schäden aus der Sache wieder rauszukommen. Aber man hört schon, ein hoher Prozentsatz an Kindern, die schwer beeinträchtigt bleiben, und ein leider auch sehr hoher Prozentsatz an Kindern, die es nicht überleben können.
Das kann man sich vielleicht ganz gut verdeutlichen. Es gibt Berechnungen, dass man einfach mal das Ausmaß dieser Kräfte, die da wirken, auch verstehen kann. Also nehmen wir fiktiv an, ein 1,80 Meter großer Mensch wiegt 85 Kilogramm und schüttelt einen 55 Zentimeter großen und ungefähr 3,5 Kilogramm schweren Säugling. Das wäre so, als würde dieser Erwachsene von einem knapp 2 Tonnen schweren und 6 Meter großen Riesen geschüttelt. Also das muss man sich klar machen, was für Kräfte da einfach einwirken und dass das auch zu Verletzungen führt. Und es ist so, warum schütteln die Menschen, oder warum passiert das? Also ich glaube, das entsteht ja immer in sehr, sehr großen Notsituationen, die ausweglos erscheinen, die so zu so einer spontanen Aggression eben führen. Und dann denken Eltern, oder dann denken die sozusagen Betroffenen oder diejenigen, die Täter, muss man ja so sagen, dass es weniger schlimm ist, das Kind zu schütteln, damit es aufhört, als wenn es jetzt geschlagen wird oder irgendwo gegen die Wand gestoßen wird oder so.
Also den Eltern ist nicht bewusst, also ich sage jetzt einfach mal Eltern, ist es nicht bewusst, was sie da tun, eigentlich, was sie anrichten?
Nein, das ist in dem Moment nicht bewusst, und das ist der Grund, warum wir diese Folge unbedingt auch aufnehmen wollten, weil es uns so wichtig ist, eben aufzuklären, wie verletzlich diese Kinder sind und dass dieses Schütteln einfach ganz, ganz schwere Schäden verursachen kann.
Ja, wobei man sagen muss, ich glaube schon, dass die meisten Täter, wenn man sie hinterher befragt, sich durchaus dann im Klaren darüber sind, dass das eine gewaltvolle Handlung war. Nur über diese faktischen schweren Verletzungen der Hirngefäße und des Gehirns, ich glaube, darüber weiß eben nicht jeder Bescheid. Und tatsächlich die ganzen Aufklärungskampagnen, auf die wir nachher noch kommen, die zielen ja darauf ab, dass man sagt, sie können ausrasten, aber sie dürfen niemals schütteln. Na, dass man das einfach als Grundtenor den Eltern mit auf den Weg gibt, egal was passiert, legen sie das Kind ab, bevor sie in so eine Impulsverlust steuern. Und das, dazu gehört eben jetzt einfach die Aufklärung.
Es fiel ja eben auch schon der Begriff Täter. Mhm. Also wir reden hier ja eigentlich über eine Tat, die strafrechtliche Relevanz hat, über gefährliche
Körperverletzung. Deswegen ist das mit der Diagnose, wenn sie nicht auf der Hand liegt, also sagen wir es mal anders, es kommt ein Kind von der Mutter gebracht, das bewusstlos im Bettchen gefunden wurde, als sie einkaufen war, und der Lebenspartner der Mutter war alleine, war betrunken, war völlig am Ende. Manchmal gibt es ja auch tatsächlich Geständnisse, aber tatsächlich, wenn in so eine Situation jetzt das Kind eingeliefert wird, es hat die typischen Hirnblutungen, es hat die typischen Netzhautblutungen, es hat die sozusagen die Hämatome, die Blutergüsse, die zeigen, wie es gehalten worden war, und man relativ sicher ist, Rechtsmediziner und betreuende Intensivmediziner, dass hier so ein Schütteltrauma vorliegt, dann ist das natürlich unter Umständen ein klarer Fall. Aber wenn es nicht so klar ist, dann muss man ja immer dran denken, diese Familie ist natürlich für immer und ewig zerstört, wenn jetzt eine Täterschaft sozusagen propagiert wird, die gar nicht vorliegt. Und deswegen ist das so ein heikles Thema. Also wenn sie jetzt dem, oft sind es Männer, nicht immer, aber sehr häufig. Und wenn sie jetzt so ihrem eigenen Partner oder ihrem Mann oder dem Vater des Kindes, es ist ja sehr unterschiedlich, eben vorwerfen, dass er dieses Kind zu Tode oder in eine Behinderung hinein geschüttelt hat und das entspricht nicht der Wahrheit, dann wird das sicher kein glückliches Familienleben mehr geben. Insofern ist es heikel, aber es ist manchmal auch einfach so, gibt es so deutliche Hinweise, dass zumindest in dieser Richtung sehr, sehr intensiv geforscht werden muss. Und wir wollen vielleicht noch benennen, es gibt auch Risikokonstellationen oder Risikokinder, die, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass so eine Verzweiflungstat oder so etwas auftritt. Und da muss man sagen, einmal hast du die Zeit schon genannt, Charlotte, das ist so, die sind so die ersten 6 Lebensmonate, 2. bis 6. Monat, wo Kinder eben auch einfach in ihrer Entwicklung besonders viel schreien, so, dass das eine, das, und besonders hilflos sind und besonders vulnerable für solche Verletzungen. Hauptschreialter nennt man das. Und dann gibt es tatsächlich diese frühgeborenen Kinder, Mehrlinge, Kinder, die bereits Behinderungen aufweisen und schwerer zu betreuen sind. Also es gibt schon auch, oder Familien, die extrem unter Druck sind, Alleinerziehende.
Ja. Naja, also das waren jetzt ja erstmal die Risikofaktoren der Kinder, aber es ist eben schon auch so, dass es diese Risikofaktoren in den Familien ja gibt und dass es nicht selten auch Eltern sind, die vielleicht selber körperliche Gewalt als Kind erfahren haben, dass es Menschen sind, die eben Schwierigkeiten haben mit ihrer Frustrationstoleranz oder Impulskontrolle, die auch aus einem belasteten Umfeld kommen. Also ich glaube, jeder, der eigentlich ein Säugling zu Hause hatte, der mal andauernd geschrien hat, weiß, dass das, also das bringt wirklich jeden an die Grenzen. Und wenn ich aber meine Grenzen sowieso schon erreicht habe, weil ich vielleicht in einer finanziell angespannten Situation bin, weil ich vielleicht Schwierigkeiten habe und auch Suchtmittel, Alkohol, irgendwie bestimmte Drogen eine Rolle spielen, weil der Stress des allgemeinen Lebens schon so groß ist. Und dann schreit das Kind noch so. Und dann ist diese Gesamtkonstellation ja so ein bisschen.
Und dieses Gefühl jetzt, das gar nicht mehr aushalten zu können und das muss aufhören und ich kann nicht mehr, wenn dann keiner da ist, der das abfangen kann. Ne?
Und das ist
das heißt, genau. Alleinerziehende sind auch stärker gefährdet?
Ja, also statistisch gesehen ja.
Ja, das kann man sich ja gut vorstellen. Also
und sehr, sehr junge Eltern sind auch etwas häufiger.
Genau, das hat ja auch was mit der Lebenserfahrung auch zu tun. Also A, sozusagen, wie bewältige ich Krisen? Wie bewältige ich solche Situationen? B, bin ich ganz alleine irgendwie hier auf der Welt? Oder gibt es nochmal jemanden, wo ich sagen kann, würdest du bitte jetzt in diesem Moment sofort das Kind nehmen? Ich brauche eine Pause, ich brauche frische Luft, ich muss mal raus. Ich halte es gerade nicht aus. Und wir als medizinisches Fachpersonal, aber eben alle, die mit der Betreuung von Familien, bei denen eben bestimmte Risikomerkmale sind, wie alle, die wir damit befasst sind, die wir damit beschäftigt sind, sind aufgefordert, einfach richtig gut hinzugucken und zu gucken, okay, wen müssen wir vielleicht wirklich gut unterstützen? Wem müssen wir aufklären? Wo müssen wir präventiv sagen, okay, es wird diese Situation geben, was macht ihr dann so? Und was du gerade schon gesagt hast, Claudia, als erstes das Kind sicher auf den Fußboden legen.
Und dann darf man ausrasten, habe ich gelernt.
Ja, also es gibt sogar die Kampagne in Hamburg, die besonders eindrücklich ist, arbeitet mit Bildern. Und da sieht man Bilder von an der Wand zerschollenen Kaffeetassen, zerbrochenen Stühlen und was weiß ich. Also es ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und dann steht da eben immer drauf, so ungefähr, du darfst alles machen, nur nicht schütteln. Und das soll ja den Eltern dann auch sagen, du musst deine Impulse jetzt nicht irgendwie verschwinden lassen, aber du musst sie woanders hinleiten. Genau. Das will man eigentlich damit sagen.
Vielleicht einfach mal eine Tür zumachen, tief durchatmen, wenn das Baby allein in dem Zimmer jetzt einfach noch 10 Minuten weiterschreit, das ist überhaupt nicht schön, das ist aber nicht gefährlich. Gefährlich sind die Ausraster. Und insofern wirklich einmal Kind weglegen, Tür zu machen, durchatmen,
Und ehrlich gesagt,
kurz nach dem Kind wieder gucken und sich bestmöglich Unterstützung holen.
Beim Bündnis für Schütteltrauma, das haben wir seit Jahren hier in Hamburg, da kommt auch immer wieder ans Tageslicht, dass sogar Fachpersonal, aber vor allem Eltern eben auch nicht wissen, dass es völlig unbedenklich ist, in so einer Situation das Kind abzulegen. Also dass dieses, wenn das Kind sehr, sehr schreit, es sehr, sehr viel besser und absolut sicher ist, das Kind an einen sicheren Ort zu legen und mal kurz, wie Charlotte gesagt hat, dann auch mal wirklich raus und nicht die Wohnung verlassen für 2 Stunden, verstehen wir uns hier nicht falsch, aber raus, tief durchschnaufen, eine Yoga-Übung machen, vielleicht jemanden um Hilfe bitten, ist allemal besser, als in der absoluten Verzweiflung das voranzutreiben, das Ganze.
Ich höre da sehr, sehr viel Verständnis raus, also für die Gefühle, die da aufkommen, wenn man so ein Kind hat.
Die Gefühle, also diese Verzweiflung, diese Hilflosigkeit und völlige Überforderung, das kann ich total gut nachvollziehen. Aber die Frage ist einfach so, was habe ich in meinem Leben gelernt? Wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Irgendwie, wie kann ich sie kontrollieren oder wie kann ich sie kanalisieren, ohne jemand anderes zu schaden? Und da, glaube ich, müssen wir alle zusammen besonders gut hingucken und einfach versuchen, Unterstützung und Hilfe anzubieten und ja, auch auf dieses Phänomen des Schüttelns einfach nochmal explizit hinzuweisen.
Und in den frühen Hilfen, die wir ja auch aktivieren können für solche Familien, ist es ja auch so, dass es extra Leute gibt, die dann der Familie beistehen und unterstützen können. Mhm. Es gibt Beratungsangebote, es gibt auch aufsuchende Familienhilfe. Es gibt alle möglichen Sachen, die man dann den Familien an die Seite stellen kann, die bedürftig sind. Und deswegen wäre es ja auch total gut, wenn Eltern, die diesen Impuls in sich mal bemerkt haben, sich trauen könnten, über diesen Impuls zu sprechen und nicht aus Angst oder Scham, dass man denkt, sie sind Unmenschen oder so, es lieber für sich behalten und dann eskaliert das.
Also aber die Situation haben wir ja auch immer wieder in der Sprechstunde, wenn wir guten Draht irgendwie zu Eltern haben, dass die auch sagen, oh, sie kennen mich ja, ich bin gar nicht so ein Mensch, aber ich könnte ausflippen und ich weiß, wir haben diese Situation und ich weiß mir manchmal gar nicht zu helfen und es ist nichts passiert bisher, aber ich bin völlig an meinen Grenzen. Also das
gut, und dann ist das ja der Idealfall, wenn man dann Hilfe installiert oder wenn man so gut berät, dass die sich mit gutem Gewissen dann das Baby auch zur Seite legen.
Und wenn es jetzt doch passieren sollte, gibt es so etwas, was man dann unbedingt tun sollte als Mutter oder Vater?
Ja, das Kind. Kinderklinik.
Genau.
Das immer. Kind
braucht sofort.
Also der Faktor Zeit ist dann sehr wichtig.
Ja, ja, der ist extrem wichtig.
Ja, wir haben über die Beratungsangebote so gesprochen. Also es gibt sehr, sehr viel, was man bekommen kann. Und wenn man sucht, dann kann man auf der Homepage des Sozialamtes zum Beispiel, man kann es gibt so ein Krisentelefon, es gibt das Bündnis gegen Schütteltrauma, das kann man sich merken, die haben auch ganz tolle Broschüren.
Eingängiger, leichter zu finden ist wahrscheinlich die Schrei-Baby-Ambulanz, also das ist so das, was Eltern dann googeln irgendwie und auch darüber kann man sich entlanghangeln und nach Hilfsangeboten fragen.
Aber man kann eben in der Krise 24 Stunden am Tag auch beim Kinder, also bei diesem Notruf anrufen. Und das ist etwas, was natürlich in dem Moment vielleicht am besten hilft, weil das wird ja auch oft abends sein.
Hast du gerade eine Nummer parat?
Das habe ich. Das ist die Nummer der medizinischen Kinderschutz-Hotline. Und das ist die 0800 19 210 00, wo man rund um die Uhr kostenfrei anrufen kann.
Also es gibt Hilfe. Und was wir lernen sollten aus dieser Sendung ist, es ist völlig normal, wenn Sie auch mal die Nerven verlieren mit einem kleinen Baby, das viel schreit vor allem. Aber bitte, bitte lassen Sie es nicht am Kind aus.
Niemals schütteln.
Niemals schütteln.
Die nächste Folge der Kinderdocs erscheint am 20. September und da geht es um das Thema Erziehung und Beziehung. Das wird dann moderiert von Insa Gall. Bis dahin, vielen Dank.
Ja, tschüss. Bis dahin, tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.